willkommen zum Podcast Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin Kaya, bei mir sind Benny und Michael und wir haben zusammen wieder das Vergnügen, einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Hallihallo, ihr beiden.
Hallo, Kaya.
Wir sind momentan dabei, ja, über Spiritualität zu reden. Letztes Mal waren wir bei der Gemeinschaft und wie gut es ist, in Gemeinschaft unterwegs zu sein und wie man das sein kann, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Jetzt hüpfen wir heute quasi zum Gegenteil, würde ich jetzt mal so sagen. Und da bin ich gespannt, ob du das so unterstreichen würdest, dass du es als Gegenteil auch sehen würdest, zur Einsamkeit. Jetzt gibt es das ja auch im Christlichen, dass man ganz bewusst die Einsamkeit sucht. Widersprechen wir uns da jetzt zur letzten Folge oder wie kriegen wir da jetzt die Gegenteile zusammen, Michael?
Also für mich ist es eher, ich komme ja vom Tischtennis her, das habe ich mal sehr intensiv betrieben. Mhm. Und es ist sehr schön, wenn zwei Tischtennisspieler minutenlang den Ball konternd auf der Platte halten und eins dem anderen zuspielt. Und so würde ich das auch zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft sehen. Es ist nicht ein Gegensatz, sondern es sind zwei, die sich wechselseitig stärken und befruchten. Also nochmal Bonhoeffers-Satz, wer nicht allein sein kann, meide die Gemeinschaft. Wer nicht in Gemeinschaft sein kann, lass lieber die Finger von der Einsamkeit. Das Alleinsein können und der Rückzug von allen anderen Geschäften und Beziehungen und Lärmquellen ist dann das Ergänzende zur Gemeinschaft und gehört so zusammen, wie es bei Jesus zusammengehörte, dass er intensiv mit seinen Jüngerinnen und Jüngern und mit anderen Menschen, denen er unterwegs begegnete, zusammen war, ganz intensiv, ganz für sie da, sich auch stören ließ. Er ist unterbrechbar von anderen und dann aber sehr entschieden sich zurückgezogen hat und auch das verteidigt hat gegen alle möglichen Versuche, ihn dann doch wieder in Gemeinschaft zu ziehen. Ist er in die Wüste, ist er auf dem Berg und war dort mit Gott allein, hat gebetet, hat wichtige Entscheidungen vorbereitet, hat verarbeitet, was er erlebt hatte. Und bei ihm ist dieser Rhythmus von intensiver Gemeinschaft und erfüllter Einsamkeit sehr schön abzulesen.
Ich wusste noch nicht, dass du Tischtennis gespielt hast. Machst du das heute noch?
Viel zu selten. Ich hätte immer noch mal Lust gehabt, das wieder anzufangen, weil man das tatsächlich, egal von welches Alter man jetzt so erreicht, genauso wie Laufen, sehr gut machen kann. Aber ich spiele gestern noch mit meinen Enkeln. Die sind schon ganz gut, aber... Genau, es ist nicht mehr Leistungssport. Ja.
Alleine kann man es ja nicht spielen, im Gegensatz zum Laufen.
Kann man. Es gibt auch Geräte, die das machen. Also es gibt Aufschlagmaschinen und es gibt auch die Möglichkeit, einfach die andere Platte hochkant zu stellen, also die andere Plattenhälfte, und dann dagegen zu spielen. Das kann man machen. Ist nicht sehr lustig, aber man kann es tun.
Zum Thema Einsamkeit. Ich überlege, was für uns heutzutage schwieriger ist, die Einsamkeit zu suchen oder die Gemeinschaft. Also ich denke, Einsamkeit ist schwierig, weil wenn ich rausgehe oder wenn ich irgendwo an der Bushaltestelle stehe, so als Beispiel, dann könnte ich das ja als eine Form von Einsamkeit sehen, aber dann wird mir schnell langweilig und dann hole ich mein Handy raus und schaue, ob mir jemand geschrieben hat oder was die Nachrichten sind oder so. Und das auf andere Situationen bezogen. Also der Einsamkeit kann ich ja schnell entfliehen, indem ich mich ablenke. Und der Gemeinschaft kann ich mich auch entziehen, indem ich zum Beispiel einfach zu Hause bleibe oder sage, ja, brauche ich nicht oder so. Ja, ist mir gerade so eingefallen. Michael, was würdest du sagen, was ist schwieriger und warum sollte ich denn die Einsamkeit suchen?
Ich glaube tatsächlich, dass das, was wir jetzt im weiteren Verlauf unseres Gesprächs als Einsamkeit beschreiben werden, das Schwierigere ist. Nicht, weil es nicht Menschen gäbe, die einsam wären, ohne es sein zu wollen. Auch darüber haben wir in der Staffel über Seelsorge schon mal gesprochen. Und darum geht es heute nicht. Es geht nicht um die unfreiwillige Isolation, das unfreiwillige Mangel haben an Beziehungen, sondern es geht um die gewählte, zeitweise Einsamkeit. Und ich glaube, dass die es heute schwerer hat als das andere. Und zwar deshalb, weil wir zwar nicht dauernd mit anderen Menschen zusammen sind, aber auch dann, wenn wir nicht mit anderen Menschen zusammen sind, sind wir selten wirklich mit uns alleine. Und das hat mit der wunderbaren Erfindung all der digitalen Spielzeuge zu tun und der sozialen Medien und der Quellen, aus denen wir beschallt und bespielt werden, dass wir in das, was wir heute hier als Einsamkeit beschreiben wollen, selten hineinfinden. Es ist ein sehr bewusster und notwendiger Schritt aus dieser Art von Nicht-Einsamkeit heraus, den das verlangt. Weil, wie du gesagt hast, selbst wenn ich allein an der Bushaltestelle stehe, und es geht mir nicht anders, wenn ich irgendwo warten muss beim Arzt oder eben auf einen Bus oder meistens auf die Deutsche Bahn, übrigens meistens auf Pünktlichkeit jetzt bei 50, aber das ist nicht das Thema heute, dann geht der Griff ziemlich automatisch in die Tasche. Ich hole das iPhone raus und gucke nach WhatsApp, nach Signal, nach Mails oder mal eben auf der Sportschau-Seite, wie es dem BVB geht. Das heißt, auch dann bin ich nicht im gleich noch zu beschreibenden Sinne einsam, sondern umspielt und umgeben und beschallt von anderen.
Dann umschreib jetzt mal das Einsam, was wir meinen.
Also ein bisschen haben wir es schon angedeutet. Es geht darum, sich sehr bewusst für eine Zeit, die auch klar begrenzt ist, zurückzuziehen. Einmal tatsächlich aus menschlicher Gemeinschaft. Es ist sehr schwierig, diese Übung der Einsamkeit in einer Wohngemeinschaft mit 5 anderen Studierenden zu machen, wo man dann versucht, sich in die Küche zu setzen und einsam zu sein. Das ist sehr schwierig. Es ist aber auch die Einsamkeit gemeint, die das permanente Beeinflusstwerden durch digitale Medien ausschaltet. Also ich lasse entweder mein iPhone zu Hause oder wenn ich vielleicht im ärztlichen Bereich arbeite oder sonst wie für meine Familie dringend erreichbar sein muss, stelle ich es jedenfalls still und ziehe mich aus dieser Beeinflussung gezielt für eine Zeit lang zurück. Ich gehe auf eine Wanderung, ich gehe vielleicht, wenn das bei mir möglich ist, in ein Kloster für einen Tag oder für 3 Tage oder eine Woche, je nachdem, wie viel Zeit ich investieren kann. Manche, von denen ich gehört habe, haben auch eine feste Adresse, wo sie hinkommen können. Freunde, die sagen, du, wir haben da bei uns im Sutterer noch ein Gästezimmer, da bist du für dich. Und wir erwarten auch nicht, dass du abends den Kindern vorliest und zum Abendessen kommst und hinterher mit uns Wein trinkst. Wir lassen dich da wirklich in Ruhe. Also solche Orte, mir persönlich liegt tatsächlich am meisten das Rausgehen in die Natur und einen Tag dort zu verbringen. Und zu wandern, mich irgendwo auf eine Bank zu setzen, nachzudenken, zu beten und mal wieder mich zu sortieren, weil das kann ich unter dem permanenten Einfluss von Stimmen und Menschen und Aufgaben und Terminen nicht. Das braucht das Hinausgenommensein aus all diesen Bezügen, die an sich wunderbar sind. Ich bin nicht jemand, der sagt, ach, was ist das Leben so schwer? Aber ich merke, ich brauche dieses Gegenlager, um auf Kurs zu bleiben. Henry Nouwen hat mal gesagt, ohne Einsamkeit ist es praktisch unmöglich, ein geistliches Leben zu führen.
Kaya, darf ich dir eine Frage stellen?
Claro.
Wenn ich es richtig weiß, dann warst du doch auch schon mal im Kloster. Und hast dir also Zeit genommen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich habe es jetzt 3-mal gemacht. 3-mal auf ganz unterschiedlichen Weisen. 2-mal begleitet mit Impulsen, wie ich diese Zeit der Stille ganz bewusst gestalten kann. Und 1-mal dann auf eigene Faust. Alle 3-Male in einem Kontext, in dem ich mich um das Alltägliche nicht kümmern musste. Ich hatte also ein Bett. Ich hatte feste Zeiten, zu denen es Mahlzeiten gab. Und feste Gebetszeiten, die angeboten wurden. Also die so als Rahmen dastanden, der es erleichtert hat, dann zu sagen, jetzt muss ich mich da gerade nicht drum kümmern und kann sagen, da lasse ich mich reinfallen. Ich habe erlebt, dass gemeinsam Essen ohne zu reden unfassbar intensiv sein kann und auch echt entlastend, weil man sich nicht mit irgendwem da jetzt krampfhaft unterhalten muss, sondern wirklich sagen kann, hier ist gerade jeder für sich und man schmeckt ganz anders, wenn man da wirklich bewusst in der Stille ist und sagen kann, jetzt mache ich nichts anderes, ich schaue eben nicht aufs Handy, ich unterhalte mich mit niemandem, sondern ich esse jetzt hier mein Essen und nehme das bewusst wahr. Und dieses Wahrnehmen, das habe ich zumindest von all denen, von denen ich jetzt Impulse bekommen habe für solche stille Phasen mitgenommen, dass das Wahrnehmen da das ist, was man einübt. Weniger zu deuten, weniger direkt sich zu erklären, zu weiterzudenken, sondern erstmal nur bei dem zu bleiben, was da ist. Zu üben, quasi im Hier und Jetzt zu sein. Und das finde ich eine sehr herausfordernde Sache. Also ich habe gemerkt, ich bin da nicht besonders gut drin. Ich muss mich immer wieder zurückholen. Also meine Gedanken wandern unfassbar schnell in andere Richtungen. Da zu sagen, nein, ich bleibe bei dem, wie es hier ist. Ich bin zum Beispiel durch wunderschöne, herbstlich gefärbte Weinberge gewandert. Und mein Theologenhirn war direkt bei, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und was man da für schöne Predigten draus machen könnte und wie ich das vielleicht auch künstlerisch gestalten könnte für mein Arbeitszimmer und Co. Und ich war immer wieder, musste mich wirklich konzentrieren zu sagen, nein, das ist schon wieder deuten und sonstiges. Ich nehme mal nur wahr, wie schön dieses Rot ist und das Gelb und warum es eigentlich rot und gelb ist. Aber beim Warum sind wir schon wieder beim Deuten. Also ihr merkt, es war gar nicht so leicht.
Ich frage mich, also wenn ich da noch nachfragen darf, du hast jetzt von einer Achtsamkeitsübung gesprochen. So würde ich das jetzt verstehen, ne? Im Hier und Jetzt zu sein.
Eine von den vielen, ja.
Ja, genau, eine von den vielen. Wo siehst du die Verbindung zu einer spirituellen Übung? Also, weil der Henry Nouwen hat ja auch gesagt, ohne Einsamkeit ist praktisch unmöglich, ein geistiges Leben zu führen. Und wenn dann, was heißt dann Einsamkeit? Heißt das, ich mache einfach nichts anderes? Also ich, jetzt salopp gesagt, ich nehme einen Stuhl und schaue die Wand an. Ist das jetzt eine positive Einsamkeit? Oder muss da noch mehr passieren, damit man sagen kann, das war jetzt eine geistliche Übung?
Also ich würde sagen, die große Übung besteht da drin, im Hier und Jetzt zu sein, nicht zu planen, nicht über die Vergangenheit nachzudenken, nicht zu deuten, sondern zu sein. Und das, finde ich, ist schon viel. Und wenn wir dann damit ein Fenster öffnen, in dem es nochmal mehr möglich ist, auch mit Gott in Kontakt zu treten, der nämlich eben auch ist und uns sein lässt. Das ist ein bisschen für mich, aber vielleicht, Michael, wie würdest du es füllen?
Auch ganz ähnlich. Ich musste dran denken, bei Benjamins Frage, dass so die geistlichen Lehrer, die ich gehabt habe, solche Übungen kannten und mir auch nahegelegt haben. Aber vor allen Dingen dazu, um überhaupt in eine Lage zu kommen, in der ich bereit war und fähig war, tiefere Gedanken zu haben, neu zu hören, Dinge zuzulassen, die da wach werden mussten. Und zu dem Zweck, ich habe nie gerne eine weiße Wand angeguckt, sondern konzentriert zu sitzen, auch aufrecht zu sitzen, konzentriert zu atmen, auf meinen Atem zu achten, im Einatmen und im Ausatmen. Und das eine ganze Weile, das ist schon eine Übung, die, wenn man es nicht gewohnt ist, anstrengend ist. Und dann zu merken, wie dann plötzlich es laut wird in einem. Und man eins nach dem anderen wieder entlassen muss. Ja, dann kommen die Gedanken, meine Güte, du solltest aber doch für die Veranstaltung XY immer noch was auf Band aufnehmen oder auf Handy aufnehmen. Hast du wieder vergessen. Und boah, da war doch dieser Zeitungsartikel und müsstest du den nicht nochmal für den Vortrag an dem und dem Tag nutzen und so. Und da muss man jedes Mal sagen, ah ja, du bist ein interessanter Gedanke, dankeschön, aber jetzt nicht, ich schicke dich wieder raus. Und dann gehe ich zurück und es ist wirklich Arbeit, es kann sogar ein Kampf sein, aber das ist auf der einen Seite, glaube ich, tröstlich, es darf so sein und es geht den meisten so. Und auf der anderen Seite, es spricht nicht dagegen, diese Übung zu machen, sondern sie braucht halt diese Arbeit. Und mit der Zeit geht es auch besser. Und so durch das Atmen und Stillsein, vielleicht schließe ich auch die Augen, vielleicht schaue ich auf ein Kreuz oder was immer mir hilft, komme ich zur Ruhe und finde in die Stille hinein. Und das kann an sich schon ausreichen. Ja, vielleicht, weil ich dann, so wie es die, die das Jesusgebet beten, tun, mit meinem Atem die Gebetssätze verbinde. Beim Einatmen, Herr Jesus Christus, beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Mhm. Und dass ich das eine Zeit lang tue und es ist gut und es ist genug für den Tag. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich dann einfach in der Stille sage, so und jetzt beschäftige ich mich mit einer Frage in meinem Leben. Gucke zurück auf die letzten Monate. Schaue voraus auf das, was mich erwartet. Bedenke ein Bibelwort, das mir gerade auf dem Herzen liegt. Lese nochmal gezielt einen Abschnitt aus einem geistlichen Buch, das mir gerade hilfreich zu sein scheint. Sodass das Stillwerden, diese Achtsamkeitsübung, die Vorbereitung ist. Aber sie kann eben auch die Übung selber schon sein. Das würde ich jetzt nicht so streng in die eine oder andere Richtung festlegen wollen.
Also das Atmen finde ich auch den ganz, ganz spannenden Punkt. Kenne das auch mit dem Jesusgebete noch einfacher, beim Einatmen Christus, beim Ausatmen Jesus, also wirklich nur noch den Namen, nur noch. Und da ganz viel drin entdecken. Und würde nochmal unterstreichen, was du eben auch gesagt hast, dieses Wahrnehmen eben auch von dem, wo ist Gott denn in dem Moment, was tut, sagt er gerade, wie viel kriege ich davon sonst mit, wenn ich überfüllt bin mit anderen Eindrücken und Dingen, die es zu erledigen gibt und da in dem Moment zu sagen, und jetzt bin ich hier, ganz da und kann das anders aufnehmen.
Ich habe zwei Sachen vor Augen. Das eine ist, dass im Alten Testament eine Bibelstelle sagt, dass Gott im Flüstern zu hören ist. Und das ist für mich ein Argument dafür, die Einsamkeit, die Stille zu suchen, weil ich dann auch sonst in der Gefahr stehe, so viele Gedanken, so viele Reize von außen zu haben, dass ich gar nicht in der Lage bin, hinzuhören, wahrzunehmen, mich zu öffnen für Gott. Also meine Erfahrung ist, dass wenn ich in der Stille bin, dass es mir dann leichter fällt, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Also auch mehr von ihm zu hören. Dieses Bitten im Alltäglichen, etwas zu sagen, das geht auch, wenn viel los ist. Aber so Sachen zu verarbeiten, zu verdauen, vor ihm auch auszubreiten, das gelingt mir besser, wenn ich in der Einsamkeit bin.
Auf jeden Fall. Das ist Elia, der an einer sehr schwierigen Stelle seines Weges Gott begegnet. Und es gibt dann Orte, wo er meint, das könnte jetzt Gott sein oder ist es nicht. Im Gewitter und im Rauschen und im Donner. Das ist immer nicht Gott. Und dann kommt ein dieses leise Flüstern und da spricht Gott in sein Leben hinein und gibt ihm einen neuen Auftrag. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Stück unsere Not heute ist, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen. Also es kann zu viel Betrieb und zu viel Lärm um mich sein. Das ist eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass ich von einer großen inneren Unruhe so bestimmt bin, dass ich nicht mehr zur Stille komme, weil mich die Dinge so treiben und beschäftigen, dass ich merke, selbst wenn ich mich jetzt in meinen Sessel setze und sage, jetzt ist Zeit und jetzt will ich auf Gott hören und mit ihm reden, dann merke ich, wie mich diese Unruhe nicht loslässt. Oder der Lärm der Stimmen, die in mir sind, aus Gesprächen, aus miteinander kämpfenden Gedanken. Das sind alles Dinge, die deutlich machen, das, worüber wir jetzt sprechen, ist nicht einfach. Und so die Vorstellung, ich koche mir einen Tee und dann werde ich still, das klappt eben leider nicht, sondern es braucht diese Arbeit an der Stille. Mhm. Und ich glaube, dass sie tatsächlich, wenn ich Zeit habe und wenn es nur ein paar Stunden sind, in die Einsamkeit zu gehen und die äußeren Störfaktoren einmal auszuschalten und an einem dritten Ort, der weder meine Wohnung noch mein Arbeitsplatz ist, diese Stille zu suchen, dann wird es ein Stück weit einfacher.
Ich hatte noch eine zweite Sache in Aussicht gestellt, die ich vor Augen hatte. Das war, dass ich jetzt wieder bildlich gesprochen, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dann kostet mich das Energie. und ich lasse mich auf sie ein und ich merke dann irgendwann, wie so ein sozialer Tank, der ist dann leer, aufgebraucht. Ich bin nicht mehr in der Lage, mich auf mein Gegenüber einzulassen. Und dann merke ich, wenn ich mich dann zurückziehe, die Einsamkeit suche, das hilft mir, die Gespräche zu verarbeiten und dann aber auch wiederum, mich auf mein Gegenüber neu einzulassen. Das ist ja einerseits ein ganz menschlicher Vorteil, so wie auch die Einsamkeit an sich menschliche Vorteile bringt und die Gemeinschaft dann auch. Aber gleichzeitig hilft es mir auch, meinen Mitmenschen dienlich zu sein. Also ja, eine Art der Begabung auch nach außen zu leben, indem ich sage, ja, jetzt erstmal Pause für mich und dann aber auch wieder voll beim Gegenüber zu sein.
Und das hat viel mit unserer Persönlichkeit zu tun. Das ist jetzt nicht die Frage, ob wir freundlichere oder unfreundlichere Menschen sind, sondern wie stark unsere Seele entweder nach innen oder nach außen neigt. Also ob wir eher introvertiert oder extravertiert sind. Und mir geht's ähnlich. Bin sehr dankbar für das Buch von Susan Cain, Still, wo sie ein Plädoyer für die Introvertierten abgibt und die Gemeinden auch ermuntert, lasst bloß die Finger davon, aus den Introvertierten Extrovertierte machen zu wollen. Mhm. Weil für die, die eher introvertiert sind, ist das genauso, wie du beschreibst. Sie sind durchaus nicht jetzt irgendwie gegen Gemeinschaft oder ziehen sich immer gleich zurück, aber sie werden eher von Gemeinschaft, die ihnen zu viel wird, überanstrengt und brauchen dann den zeitweisen Rückzug, um wieder dann sich gerne mit anderen zusammenzutun. Der Extrovertierte, der zieht auch noch aus der 38. Begegnung Energie. Und das geht dem Introvertierten nicht so. Deshalb tut es ihm gut, wenn er um sich weiß und auch weiß, damit ist er nicht besser oder schlechter als andere, sondern er ist einfach so. Und dann zu sagen, ich brauche das. Ich brauche nach einem anstrengenden Tag mit vielen Begegnungen diese halbe Stunde Spaziergang, um mich dann ganz meiner Familie wieder widmen zu können und umgekehrt. Und ich brauche es nicht nur in Gemeinschaft Christ zu sein, sondern ich brauche auch die Zeiten einsamen Gebetes. Und auch da spielt beides miteinander, nur für den Introvertierten in etwas anderen Rhythmen als für den Extrovertierten.
Du hast jetzt noch Rhythmen erwähnt. Inwiefern ist Einsamkeit in deinem Alltag ein Rhythmus? Also du bist ja zum Beispiel relativ viel unterwegs für Vorträge und so weiter. Nimmst du dir, und dann kennst du dich ja auch vor Ort oft nicht aus, aber ist es dann örtlich ungebunden? Dann sagst du, ja, ich gehe jetzt für ein paar Minuten raus, Hauptsache weg, mal an die frische Luft. Oder gehst du in die Natur oder hast du da ein bestimmtes Ritual? Wie machst du das?
Ja, ich merke, weil ich eben eher introvertiert bin, dass ich sowohl unterwegs als auch zu Hause diese Spannung brauche zwischen Alleinsein und mit anderen Zusammensein und dass ich da auch unterwegs drauf achte. Ich habe mal vor längerer Zeit schon auch mit SMD-Reisesekretären oder Regionalreferenten heißen die heute, gesprochen und wie das ist eigentlich, wenn man viel unterwegs ist und dann gucken muss, dass man trotzdem Rückzugsorte behält. Ich bin nicht arrogant, wenn ich sage, oder ich bin nicht luxusverwöhnt, wenn ich sage, ich brauche zum Beispiel, wenn ich übernachte, mein eigenes Zimmer, wo ich die Tür hinter mir zumache. Und am liebsten tatsächlich im Hotel oder im Tagungshaus. Weil mir das, ich bin dann gerne lange mit anderen zusammen, aber dann möchte ich auch die Tür hinter mir zumachen können. Oder ich brauche eben vor einem Vortrag nochmal eine halbe Stunde, wo ich einfach in den Wald gehe, wenn es einen gibt. Und vielleicht gar nicht mehr über den Vortrag nachdenke, sondern einfach abschalte und Abstand habe. Also auf der anderen Seite bin ich viel alleine am Schreibtisch zu Hause. Das sind dann manchmal 6, 7, 8 Stunden auch am Stück, wo ich an irgendwas bastle, lese, schreibe, korrigiere. Und dann ist es ebenso wichtig, dass es hier im Haus dann Enkelkinder gibt, die mich da rausholen. Und dass meine Frau sagt, so, jetzt gehen wir noch zum Kieser und trainieren eine Runde oder wollen wir uns doch nochmal auf den Höhenweg und einen Spaziergang machen, weil man sonst auch komisch wird. Also diese Spannung von Gemeinschaft und Alleinsein muss jeder für sich austarieren, aber man sollte darauf achten, nicht zu sehr dem nachzugeben, wozu man sowieso neigt. Das ist dann einfach. Wenn ich ein Mensch bin, der sich gern zurückzieht, dann brauche ich es, dass man mich auch mal rauszieht und ich mich auch dann öffne. Und im umgekehrten Fall das andere.
Vielen Dank. Damit gehen wir in die Schlusskurve und schlagen unser Erkenntnistagebuch auf. Kaya, was schreibst du dir für heute auf?
Ich schreibe mir auf, tatsächlich das, was wir jetzt ganz zum Schluss nochmal hatten, mir einen Rhythmus zu überlegen, wie das auch außerhalb meiner Tage der Stille, die ich für mich beschlossen habe, einmal im Jahr zu machen, auch im Rhythmus in der Gemeinde aussehen kann. Wo kann ich mir da noch bewusster entweder die Gemeinschaftsphasen einbauen oder eben die stille Phasen? Und das, die generelle Erkenntnis zu Einsamkeit und Gemeinschaft, dass es sich ein gegenseitig befruchtet und ergänzt. Ja, ich glaube, soweit. Was schreibst du auf, Michael, oder wo möchtest du nochmal ein Ausrufezeichen dran machen?
Ich finde, dass Richard Foster unser Gespräch heute gut auch nochmal auf den Punkt bringt. Er hat gesagt, Alleinsein ist innere Leere. Einsamkeit ist innere Erfüllung. Damit setzt er nochmal diese beiden Weisen, wie man mit sich allein sein kann, gegeneinander. Da gibt es sicherlich manches auch zwischen, aber ich glaube, dass das hilfreich ist, so zu unterscheiden. Und wenn ich noch was ergänzen darf, was ich wertvoll finde und was zu meiner Lebenspraxis gehört, ist in einer solchen Zeit der Einsamkeit, so einmal im Vierteljahr, die wichtigsten Bereiche meines Lebens durchzugehen und zu überlegen, wie war das jetzt in den letzten 3 Monaten mit meinem Dienst, mit meiner Ehe, mit meiner Rolle als Vater und Großvater, mit meiner Rolle in der Gemeinde. Wie ist das gelaufen? Und sozusagen im Review und dann im Preview, was kommt in den nächsten Wochen und Monaten auf mich zu? Welche Akzente möchte ich setzen? Will ich mir 3, 4, 5 Ziele aufschreiben für diese nächste Zeit? Will ich etwas korrigieren und in Ordnung bringen? Und diese Bilanzzeiten in der Einsamkeit finde ich besonders wertvoll, weil sie eines verhindern. Angesichts unseres immer schneller werdenden Lebens setzen sie so eine Art Stoppzeichen und sagen, nein, jetzt mache ich nicht einfach weiter, sondern unterbreche, schaue zurück, schaue voraus und gucke bei all dem, um es jetzt nochmal mit Hartmut Rosa zu sagen und seiner Resonanzidee, dass meine Resonanzachsen offen sind, dass die Welt auf mich wirken kann mit all dem, was sie an Schönem und Schwerem hat, dass Gott mit mir sprechen kann, dass meine Nächsten mich erreichen können, dass ich resonant bin gegenüber der Welt, in die Gott mich gestellt hat. Mhm. Und auch dafür braucht es solche Phasen der Einsamkeit, seien sie kürzer, mitten im Alltag, mitten in einer Woche, oder seien sie länger, so wie Kaya gerade gesagt hat, eine stille Woche im Jahr oder eine Auszeit in einem Kloster oder Einkehrhaus oder eben in der Natur, wie ich es am meisten liebe.
Jetzt muss ich doch noch mal kurz nachhaken an der Stelle. Diese Reflexion machst du aber bewusst alleine? Oder ist das im Gespräch mit deiner Frau? Oder?
Das mache ich tatsächlich alleine, wobei wir dann sprechen müssen, weil es ja uns beide betrifft.
Mhm.
Und meine Frau sollte schon wissen, was so meine Ziele sind. Vor allen Dingen, wenn sie davon betroffen ist.
Wäre nicht schlecht, ne? Macht sie das auch?
Anders. Okay. Sie schreibt auch Journal und das sehr, sehr konsequent und hat dadurch diese Rückblicke und macht das auch dann am Silvester- und Neujahrstag immer fürs ganze Jahr im Rückblick. Sie ist nicht so jemand, der jetzt sagt, ich setze mir jetzt 5, 6 Ziele, sondern ist da eher stetig unterwegs mit den Sachen, die ihr wichtig sind. Aber das ist, glaube ich, sehr persönlichkeitsabhängig, wie man das macht.
Danke. Jetzt aber noch, ja, du hast noch nicht gesagt, was du aufgeschrieben hast, oder Benni? Bin ich jetzt verwirrt? Nee, also nein, darfst du noch mit uns teilen.
Ja, mache ich auch noch. Aber ich will noch sagen, jetzt habe ich noch vor Augen gehabt, dass wir das zwar noch nicht gesagt haben, aber es wahrscheinlich uns dreien nahe liegt, dass die Thematik der Einsamkeit recht ähnlich ist mit einer anderen Folge, die wir aufgenommen haben, nämlich dem Sabbat, dem Ruhetag, weil der auch in mancherlei Hinsicht eine ähnliche Funktion hat. Deswegen für alle, die jetzt nur diese Folge gehört haben zum Thema Einsamkeit, sei euch auch die Folge zum Thema Sabbat, Ruhetag ans Herz gelegt.
Und
ich schreibe
Gemeinschaft, um das Gegenteil noch zu haben.
Ja, ja, genau.
Man und sollte ich überhaupt diese Folgen alle hören.
Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Herzliche Einladung, auch die anderen Folgen noch zu hören. Ich schreibe mir auf das Zitat, was du, Michael, von Henry Nouwen mit uns geteilt hast. Ohne Einsamkeit ist es praktisch unmöglich, ein geistliches Leben zu führen. Da will ich noch weiter drüber nachdenken. Ja, was schreibt ihr euch auf, die ihr uns zuhört? Ihr könnt es mit uns teilen, wenn ihr wollt. Wir haben ein Kontaktformular auf unserer Webseite praktisch-theologisch-kirche.de. Da könnt ihr euch auch an uns wenden, wenn euch die Folge nicht gefallen hat und uns sagen, was wir vielleicht besser machen könnten. Denn wir wollen wachsen und besser werden. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne eine Bewertung. Das macht es leichter für andere, uns zu finden, und teilt die Folge mit euren Nächsten. Das wäre es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Diskutieren, Kaya und Michael. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Auf Wiederhören.